Welche Auswirkungen hat die Mika-Regulierung auf Bitcoin? Ist die Schweiz tatsächlich ein so attraktives Auswanderungsland für Bitcoiner? Und was bedeutet es, wenn eigentlich BlackRock full in investiert in Bitcoin? Hat das noch verstärkt Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs oder birgt es denn etwa Gefahren? All das bespreche ich mit Julian Linninger, dem CEO von Relay. Ich freue mich, wenn du zu dem Video kommentierst, den Podcast abonnierst und den YouTube-Channel likest. Das hilft mir, die Botschaft von 1 Million Satoshi noch weiter rauszutragen. Und vergiss nicht, ich habe einen Telegram-Channel und da gibt es jetzt schon über 60 Frauen, die sich ganz rege miteinander austauschen und neue Themen ansprechen rund um Bitcoin, auch technische Details besprechen und dergleichen. Abonniere auch den Newsletter, du findest ihn in den Shownotes bzw. unter dem YouTube-Video und hier informiere ich dich nochmal über die neuesten Entwicklungen rund um 1 Million Satoshi. Jeden zweiten Mittwoch im Monat, noch bis Ende des Jahres, biete ich das Meetup an. Komm mit rein, ab 20 Uhr treffen wir uns, besprechen die neuesten Themen, reden über die Folgen und diskutieren darüber. Also jeden zweiten Mittwoch im Monat melde dich einfach an auf der Website 1 Million Satoshi unter Meetup oder unter diesen Link. Und ich möchte dir jetzt was ganz Neues auch anbieten, dass viele Frauen sich mehr Beratung wünschen rund um Bitcoin, ein richtiges Coaching rund um Bitcoin wünschen. Und da war ich in der Vergangenheit, das konnte ich halt einfach nicht so richtig abbilden. Und deswegen möchte ich jetzt im Herbst einen Testballon starten. Du kannst ein kostenloses Erstgespräch buchen und dann reden wir über deine Probleme, was dich bis jetzt davon abgehalten hat, in Bitcoin zu investieren, was deine Fragen sind und wie ich dir vielleicht ganz persönlich weiterhelfen kann. Ich würde dir wirklich empfehlen, dass du diese Chance nutzt. Ich mache das jetzt nur noch in dem Herbst und nutze einfach die Chance, klick auf den Link und buch ein kostenloses Erstgespräch und wir reden halt über deine Herausforderungen. Aber jetzt lass uns starten mit dem Interview mit Julian Linninger. Wie du bestimmt weißt, möchte ich ja mit 1 Million Satoshi besonders viele Frauen erreichen und begeistern, die erste Million Satoshi zu kaufen. Und zwei Partner helfen mir dabei. Der erste ist Relay. Das ist ein Schweizer Anbieter, der auch eine App hat. Du kannst die App runterladen, RELAI heißt sie, und mit dem Aktionscode 1 Million Satoshi um 20% weniger Gebühren bezahlen. Relay ist ein besonders einfacher und sicherer Anbieter zum Kauf von Bitcoin. Der zweite Partner ist Bitbox 02. Das ist auch ein Schweizer Unternehmen und die bieten eine Hardware-Wallet an. Wenn du dich also dazu entscheidest, etwas mehr Bitcoin zu kaufen, dann ist eine Hardware-Wallet die maximal sicherste Art und Weise, deine Bitcoin auch bei dir selbst zu verwahren. Mit dem Aktionscode, den du auch erhältst über den Link in den Shownotes, bekommst du 5% Rabatt bei jedem Kauf einer Bitbox 02. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo Julian, schön, dass du wieder mit dabei bist bei 1 Million Satoshi.
Hi Eva, hat mich mega gefreut für die erneute Einladung, danke.
Ja, ich freue mich sehr, da hat sich auch richtig viel getan in den letzten Wochen und Monaten, seitdem du das letzte Mal hier warst. Und gleich allen voran sind mir die vielen Pressemitteilungen aufgefallen, die rund um Relay da jetzt nochmal aufgetaucht sind und die Mika-Regulierung. Was hältst du denn ganz generell von der Mika-Regulierung, die jetzt bald oder beziehungsweise ab 2025 in Kraft tritt, aber jetzt schon diskutiert und ausgeschrieben worden ist?
Ja, es ist ja wahrscheinlich bekannt, dass jetzt ich persönlich als Bitcoiner und als Privatperson nicht ein großer Fan bin von Regulierungen im Allgemeinen und entsprechend auch nicht von der Mika-Regulierung im Speziellen. Aber halt, wenn man wie Relay ein Finanzintermediär, eine Finanzdienstleistungsfirma ist, schlussendlich ein Broker, dann muss man sich regulieren, dann muss man diese entsprechenden Lizenzen haben. Wir haben jetzt eine Schweizer Lizenz, wir gehen jetzt eben auch für diese Mika-Lizenz, um den EU-Raum, in den EU-Raum wirklich aktiv expandieren zu können. Und das, da führt leider einfach kein Weg daran vorbei. Ich glaube, wenn eben wir das Ziel erreichen wollen, Millionen und auch Milliarden von Menschen schlussendlich Bitcoin zur Verfügung zu stellen und einfachen Zugang zu Bitcoin zu verschaffen, dann geht da leider kein Weg neben Regulierung vorbei. Und für Europa ist eben diese Mika-Regulierung unausweichlich. Ich ich denke, das hat sicher Vor- und Nachteile. Was ein Vorteil ist, ist, dass die Mika-Regulierung zumindest jetzt mal einen Standard setzt, einheitlich für eigentlich jedes EU-Land, also über 40 Länder. Das Ziel ist dann eben, wenn diese Übergangsfrist von 1,5 Jahren, die aktuell läuft, die noch bis Ende 2024 läuft, wenn dann diese Mika-Regulierung anfangs 25 wirklich in Kraft tritt, dass die eben eigentlich, egal welche, in welchem Land, EU-Land, als Firma du dann eine Lizenz hast, dass du deine Services eigentlich in allen Ländern einheitlich vereinheitlicht anbieten kannst. Oder also diese mal zumindest einen schwarz auf weißen Standard setzen, was da inhaltlich genau drin ist und was nicht, und diese erhöhten KYC-Anforderungen und so weiter. Ja, ist nicht cool natürlich, das ist ein Nachteil, aber zumindest ist es mal klar und ist das Spielfeld für alle geebnet. Und ich glaube eben schon, dass vor allem dann auch für größere Investoren, also wir machen jetzt mit Relay Private auch High Net Worth Individuals, also Trades 100.000 aufwärts, oder auch Relay Business für Geschäftskunden, vor allem KMUs, die auch größere Beträge investieren wollen, und eben institutionelle Investoren wie Family Offices oder Asset Manager und so weiter, wenn die halt in Bitcoin investieren wollen, die machen das einfach nicht mit signifikanten Beträgen, bevor da wirklich eine einheitliche Regulierung über die EU zu diesem Thema eben Bitcoin und Krypto besteht, und das ist eben jetzt Mika. Also von dem her kann man das sicher auch positiv sehen, dass diese Einführung jetzt kommt.
Und die EU ist ja wahrscheinlich bei dieser Regulierung wieder Vorreiter. Da hat sie ja schon eine gute Historie von der Vorreiterschaft von Regulierungen. Und du hast ja auch schon viele Vorteile aufgezählt, also dass man halt wirklich mal zumindest als Unternehmen die Sicherheit hat, dass man gleich eine Regelung auf alle Länder ausweiten kann. Aber du hast auch erwähnt mit KYC, dass es da wahrscheinlich noch strengere Vorschriften gibt. Kannst du da schon etwas dazu sagen?
Ja, es wird natürlich Unterschiede geben. Es kommt immer darauf an, so diese Matrix, ob du Bitcoin-only bist oder auch Shitcoin anbietest und ob du non-custodial bist oder custodial. Mhm. Und je nachdem wird die Mika-Regulierung und vor allem eben auch KYC-Vorschriften werden strenger sein oder weniger streng.
Darf ich da kurz einhaken, weil ich glaube, es gibt ja ganz viele schon, die auch non-custodial und custodial nicht so ganz verstehen. Möchtest du das kurz noch erklären, bitte?
Ja, klar, genau. Also die eine Dimension ist einfach, dass man nur Bitcoin anbietet. Da gibt es jetzt ganz viele Firmen, wie wir auch und viele andere Bitcoin-only-Firmen. Oder eben, wenn man noch andere Coins hat,
die Shitcoins
und so weiter. Die Shitcoins halt, genau. So wie zum Beispiel Bitpanda oder so, die haben ja über 100 verschiedene Coins und die meisten davon sind eben halt Securities und werden auch entsprechend dann wahrscheinlich eben mit anders gehandhabt, mit anderen Lizenzen, oder die müssen die Deal-Listen und so weiter. Das fängt jetzt alles schon an, kommt von Amerika. Also es wird sicher komplizierter, und dasselbe gilt dann eben auch für Non-Custodial und Custodial. Also Non-Custodial heißt, dass man die Bitcoins oder auch die Altcoins selbst hält als Nutzer und dass eben nicht die Drittpartei oder der Exchange oder der Broker, wie zum Beispiel das bei Bitpanda auch der Fall ist, quasi im Namen des Kunden die Bitcoin hält, wie das auch bei einer Bank so ist. Also du hast ja dein Geld nicht selbst bei der Bank, sondern die Bank hat es für dich, und wenn sie wollen, dann zahlen sie dir das aus, wenn nicht, dann halt auch nicht. Also du hast nicht selbst die Kontrolle darüber. Und jetzt ist eben so, wir zum Beispiel Relay sind in diesem in dieser Dimension Bitcoin only und non-custodial. Das heißt, es wird uns am wenigsten treffen, und zum Beispiel eben Bitpanda, die sind halt custodial und haben ganz viele Coins. Für die wird es ganz, ganz kompliziert. Also für die Nutzer von Bitpanda wird es ab 25 extrem kompliziert, zu kaufen, zu verkaufen, Geld abzuheben, Geld zu transferieren und so weiter. Aber was klar ist, ist, dass für alle, egal in welcher Kategorie du dich befindest, für alle Unternehmen werden die KYC-Vorschriften angehoben. Wir zum Beispiel das Relay, weil wir in der Schweiz reguliert sind und eben Bitcoin-only Non-Custodial sind, haben wir eine sehr spannende Nische, aktuell noch eben bis Ende 2024, wo wir ohne eine Registrierung, ohne eigentlich eine aktive KYC Onboarding Kunden aufnehmen können. Also du kannst heute die App runterladen und ab 10 Euro bereits innerhalb von einer Minute, ohne dass du dich irgendwie registrieren musst, 24/7 auch Bitcoin kaufen mit Banktransfer oder Google Pay, Apple Pay, Kreditkarte und kriegst eben diese Coins dann auch direkt auf deine Wallet, kannst die auch irgendwo hinschicken, ohne irgendwo sie abzuheben und so weiter. Und das ist halt mega geil, dieses No KYC in Anführungsstrichen oder Light KYC, einfach, dass du dich nicht registrieren musst. Mhm. Und das wird aber leider dann eben weggehen mit der MiCA-Regulierung für alle EU-Länder, für die Schweiz nicht, weil die Schweiz ist eben nicht in der EU und ist von MiCA nicht direkt betroffen. Die haben noch, wir haben da noch unsere eigenen Gesetze, aber in allen EU-Ländern wie eben Deutschland, Österreich und so weiter wird es so sein, dass es eigentlich keinen Anbieter mehr geben wird. Jetzt gibt es ja einige, allen voran Relay, aber das wird es dann halt leider nicht mehr geben. Mhm. Aber eben Bitcoin-only und Non-Custodial werden zumindest tiefe KYC-Anforderungen haben, also in die 5 Minuten kurz KYC-Prozess machen, in die Namen, Telefonnummer, Personalien und Ausweis und Wohnsitzbestätigung hochladen. Ich meine, das kennen ja die meisten, haben irgendwie mal ein N26-Konto oder irgendwas eröffnet und dann, ja, ist ziemlich easy, wobei eben bei den Custodial Shitcoin Providers, wie zum Beispiel Bitpanda, wird es eben sehr, sehr mühsam. Also schon der ganze Onboarding-Prozess wird viel umfangreicher. Dann werden detaillierte Fragen gestellt, wo kommt das Geld her, was machst du mit dem Geld, wie viel willst du investieren, warum willst du investieren. Ah. Wenn du Geld abheben willst, dann musst du irgendwie die Information liefern von dem Empfänger, wenn das ein anderer Exchange ist und wenn dann es eine andere Person ist, musst du die Person, diese Personalien liefern und sonst schicken sie das Geld nicht raus. Mhm. Also es wird sehr, sehr, sehr aufwendig und mühsam und kostspielig für die Anbieter wie eben Bitpanda und für die Nutzer wird es einfach überhaupt nicht mehr nutzerfreundlich.
Mhm. Aber scheint so zu sein, wenn du das jetzt so erklärst, dass die EU ja doch einen Unterschied klar feststellen kann zwischen Unternehmen, die halt die Kryptowerte auch selbst verwahren und nicht den Kunden überlassen, die Verwahrung, beziehungsweise auch Bitcoin und den anderen Coins, also dass da wirklich nochmal ein Unterschied gemacht wird.
Ja, absolut. Also das ist eben wie diese Hosted und Self-Hosted Wallets, wird das genannt im Gesetz selbst, was eigentlich irgendwie auch nicht so Sinn macht, Hosted im Zusammenhang mit Bitcoin. Also würde ich nicht sagen, dass jetzt die Regulatoren das alles im Detail verstanden haben, aber zumindest zu einem gewissen Grad haben sie eben verstanden, dass es diese zwei Möglichkeiten gibt, dass es entweder die Bitcoins bei der Drittpartei liegen kann oder eben selbst verwahrt vom Nutzer. Und dass das ein großer Unterschied ist, eben nicht nur technisch, sondern auch regulatorisch. Und da wird definitiv dieser Unterschied gemacht, ja.
Okay, na, das ist ja auch eine ganz gute Entwicklung, wie ich finde. Und du meintest ja auch, dass es ziemlich gute Rechtssicherheit bietet für Investoren, für Fonds und dergleichen. Und du hast es sicher auch in den letzten Wochen genau verfolgt, wie weit die EU und wie weit vor allem auch die USA sind mit diesen Investoren. Und da gibt es ja ganz viele Spot-ETFs, also ETFs auf Bitcoin, auf den genauen Kurspreis, die jetzt da in Verhandlung sind, allen voran BlackRock, aber auch andere wie Vanguard und so weiter, die sich darum bewerben, so einen Bitcoin-Spot-ETF zu haben. In Europa gibt es den ja schon, aber in den USA gibt es den halt noch nicht. Und ganz viele versprechen sich jetzt einen ganz großen Aufschwung des Bitcoin-Kurses, sobald diese Spot-ETFs auch akzeptiert werden von der SEC, also die, die USA-BaFin sozusagen. Was ist denn deine Meinung dazu? Ist das eher Gefahr, dass so große Investoren auf einmal reinströmen oder eher eine Chance, dass der Kurs noch angehoben wird?
Ich glaube, das ist eine absolute Chance, oder? Ich glaube, es ist auch etwas, das Michael Saylor immer pflegt zu sagen. Und der ist natürlich viel, viel näher dran, aber ich lerne auch von diesen Leuten, oder? Ich sehe es eigentlich gleich wie er, dass es immer gut ist, wenn mehr Geld in Bitcoin fließt, und es spielt eigentlich keine Rolle, in welcher Form. Also es spielt eigentlich nicht mal eine Rolle, ob das jetzt gute oder schlechte Player sind. Ich meine, von BlackRock und von vielen institutionellen Großinvestoren kann man halten, was man will, aber schlussendlich, wenn die Bitcoin kaufen und halten, dann verknappen sie auch das Angebot, entsprechend erhöhen die Nachfrage, entsprechend geht der Preis rauf, also kann sich dann jeder wieder freuen, oder der Wert eines Bitcoin geht dann auch rauf, und das heißt, es kann sich jeder freuen, der Bitcoin besitzt, und man kann auch dafür oder dagegen sein, ob man jetzt eben Bitcoin über ein ETF, also quasi Papier-Bitcoin, kaufen sollte, aber das muss ja niemand machen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt du und ich, wir werden wahrscheinlich diesen ETF nicht kaufen, weil wir wollen die Bitcoin selbst eben auf unserem Phone respektive auf unserer Hardware-World halten. Das ist ja auch total okay, das kann ja auch jeder machen. Ich finde eigentlich die Freiheit des Marktes, dass es verschiedene Angebote gibt, um irgendwie Zugang zu schaffen zu einer so interessanten Anlageklasse, spielt es eigentlich keine Rolle. Im Gegenteil eben, also es gibt institutionellen Großinvestoren, die sind halt beschränkt, die können das gar nicht, also die dürften das gar nicht, Bitcoin halten auf einer Hardware, die irgendwie im Büro rumliegen haben oder in einem Safe oder so. Ich meine, das heißt, ist schon gut möglich, dass, und das zeigt sich jetzt ja auch an der Nachfrage von, oder dem Druck, der jetzt besteht von wirklich großen, wie du schon genannt hast, BlackRock, VanEck, Fidelity, Invesco, und insgesamt sind es 9 riesengroße etablierte Finanzplayer, die ja einen ETF, Bitcoin Spot ETF, eingereicht haben bei der SEC. Das heißt ja, dass die würden ja das nicht machen, das ist ein sehr kostspieliger Prozess, die würden ja das nicht machen, wenn die nicht denken würden oder wenn die nicht wüssten, dass ganz viele Kunden bei ihnen Schlange stehen, um dann wirklich auch Millionen oder Milliarden in Bitcoin zu investieren. Und das heißt, es ist ja eigentlich dann super, weil sobald eben die SEC dann entscheidet, einen ETF zuzulassen, dann kommt eben sehr, sehr viel institutionelles Geld, fließt rein in Bitcoin, und das wird, wie gesagt, auch einen preislichen Anstieg zur Folge haben. Die Frage ist eigentlich nicht, ob das passiert, sondern wann das passiert. Und ein guter Nebeneffekt ist eben auch, wenn die SEC dann wirklich den ersten oder die ersten mehreren ETFs approved, also bestätigt und zulässt, dann gibt es eben auch extrem viel Rechtssicherheit. Und dann ist eigentlich wie klar, okay, Bitcoin ist eigentlich akzeptiert, auch für die ganz großen Beträge, für die ganz großen Investoren. Es gibt eigentlich keine Mängel mehr oder Bedenken mehr, auch von der Regierung. Und dieses Endorsement ist natürlich dann unschlagbar und eröffnet ganz, ganz viele Möglichkeiten für Bitcoin, dass eben auch dann Nationen, große Unternehmen, operative Unternehmen, nicht nur eben große Investoren investieren können. Und ja, schlussendlich ist das alles positiv für Bitcoin.
Ja, total. Also Larry Fink hat ja auch unlängst in einem Interview gesagt, dass Bitcoin das wahre internationale Asset ist und auch gleichgesetzt wird, so wie digitales Gold. Das lässt ja auch sehr, sehr hoffen, weil damals gab es ja auch Anfang der 2000er Jahre dann so einen Gold-ETF, und dann hat sich ja der Goldkurs auch, glaube ich, verdreißigfacht. Also viele hoffen das natürlich, dass es auch bei Bitcoin so ist. Aber was mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, ist so ein Zusatz auch bei dem Antrag von BlackRock, dass die zum Beispiel auch entscheiden können, falls ein Fork passiert bei Bitcoin, also falls zum Beispiel wie damals Bitcoin und Bitcoin Cash, wenn man sich da über die verschiedenen Blockgrößen nicht einig wird, dann entsteht ja ein Fork und jeder kann ja so seinen Coin dann auch weiter kaufen und investieren. Und meistens, also bisher war das halt immer so, dass Bitcoin jede Fork da überstanden hat und auch viel, viel stärker war als jeder Competitor. Und man sieht ja jetzt, wo Bitcoin Cash oder zum Beispiel auch Satoshi Vision jetzt liegen. Und in dem Zusatz auf jeden Fall bei BlackRock steht ja auch drinnen, dass sie nicht garantieren, dass sie sich für den Fork oder für den Zweig entscheiden, der am meisten Budget hat, sondern sie bestimmen das selbst. Siehst du da irgendwie so eine Gefahr, dass ein Fork entsteht und BlackRock wirft Milliarden darauf und Bitcoin hat dann gar keinen richtigen Preiswert da so am Markt, sondern wird eben von BlackRock bestimmt.
Nein, ich denke nicht. Ich glaube, das ist eher so Standard bei Banken und eben so Finanzgiganten, dass die eigentlich immer die Kontrolle haben wollen. Also die gestalten alle Verträge und alle eben solche Filings immer so, dass die schlussendlich die Kontrolle haben. Einfach just in case, für den Fall, die müssen Handlungsspielraum haben, die müssen entscheiden können, weil die entscheiden ja dann nicht unbedingt für sich, sondern eben für die Hunderten von institutionellen Großinvestoren, für die, die eigentlich denn dann eben in Bitcoin investieren oder eben in anderes bei ETFs. Und das heißt, die müssen je nachdem auch Entscheidungen treffen können, Trades machen können, Ausgleichstrades und so weiter. Ich glaube, das haben die sich einfach ganz gut überlegt, ganz lange in jedes Detail reingedacht. Und es gibt halt immer verschiedene Szenarien und am Schluss, wenn die Entscheidung getroffen werden muss, ja, wie entscheidet man dann? Dann legt man einfach fest, dass man selbst entscheidet und nicht irgendwie auf externe Gegebenheiten, weil wer weiß eben, was in 5 Jahren ist, oder? Mhm. Und deshalb glaube ich eben einfach, dass die sich jetzt nicht auf irgendeine externe Gegebenheit festlegen wollten, sondern dass die einfach sagen, hey, wenn es eine Fork gibt, dann entscheiden wir einfach, was wir für richtig halten. Zu 99,9% werden die ja auch nicht dumm sein und irgendwie ein Altcoin-Fork dann wie eben Bitcoin Cash oder so wählen, sondern es macht eben spieltheoretisch für sie dann auch gar keinen Sinn, das zu machen. Mhm. Weil wie Bitcoin Cash und Bitcoin Gold und alle diese anderen Forks gezeigt haben, es ist unmöglich, da irgendwie auch, wenn man noch so viele Milliarden hätte, aber diese Milliarden kommen ja von Kunden und das würden die ja auch nicht machen, irgendwie dieses Geld vergambeln von ihren Kunden. Und auch wenn, könnten sie das ja nicht mehr aufhalten, ist zu groß, der Netzwerkeffekt ist zu groß, dass da irgendwie eine Fork noch das Bitcoin streitig machen könnte. Es gibt so viele Miners und Nodes und die Dezentralität ist so groß mittlerweile, dass das eigentlich nicht mehr geht. Also auch BlackRock kann nicht mehr gegen die Bitcoin-Community mittlerweile angehen. Und das werden sie auch nicht, weil es macht auch für sie keinen Sinn. Mhm. Ich glaube, dass der einzige Grund, warum das drin ist, ist einfach wirklich, dass sie sich die Handlungsspielräume offen lassen und das ist eine typische Taktik, wenn man Verträge macht mit eben mit der Finanzindustrie.
Ja, schön. Du hast vorhin auch bei der Mika-Regulierung erwähnt, dass für die Schweizer noch so ein paar andere Regeln gelten. Das fand ich ja eigentlich ganz ansprechend. Und ich denke, dass, wenn ich da so auch Twitter verfolge oder auch sonstige Postings von Bitcoinern verfolge, dann ist da immer so ein gewisser Wunsch danach, dass man aus dem eigenen Land ein bisschen ausbricht und vielleicht ein bisschen weniger stark reguliert wird oder dass man vielleicht einfach offener ist und die Währung Bitcoin oder das digitale Geld Bitcoin irgendwie besser verstanden hat. Und mir kommt davor, dass der Schweiz immer ganz zu Beginn erwähnt wird, angefangen von Lugano, aber auch Zürich, dass man da Bitcoin etwas besser verstanden hat, dass man öfters bezahlen kann dort, dass viele das schon als Sparmöglichkeit sehen und auch die Politik, ja, ich glaube, das hast du auch erwähnt, mit Plan B auch ein eigenes Programm hat dort. Magst du den Bitcoinerinnen und Bitcoinern Schweiz vielleicht noch so ein bisschen schmackhaft machen als Auswanderungsland?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt das wirklich so als Bitcoin-oranges Schlaraffenland beschreiben würde, wo die Flüsse orange sind und so ist es dann schon auch nicht. Ich meine, ich glaube schon, dass wir eine Adoption Rate haben, die höher ist als vielen anderen westlichen Ländern. Ich glaube, wir sind so bei 15-17% der Bevölkerung, die schon irgendwie in Berührung kamen mit Bitcoin. Ich glaube, das ist schon einiges höher als in Deutschland, wenn mir recht ist. Das heißt, ich glaube schon, dass die Leute eher aufgeschlossener sind. Und eben so diese Spartechnologie, das sind wie gut, schon relativ gut verstanden haben. Ich glaube auch die Medien, ich meine, wenn ich da zum Beispiel so diese, das war da letztens in der Frankfurter Zeitung, glaube ich, Frankfurter Allgemeiner Zeitung, war wie so ein Horrorartikel, das ist super schlecht recherchiert und so, über Bitcoin. Das gibt es weniger mittlerweile in der Schweiz. Also ich glaube schon, die Schweiz hat es grundsätzlich, eben die Allgemeinheit, aber auch die Medien und auch die Politik hat es eigentlich schon mittlerweile relativ gut verstanden. Auch sehr viele Banken haben jetzt mittlerweile verstanden, dass sie da auch was anbieten sollten und wollen. Und da kommt in den nächsten 3 bis 5 Jahren, glaube ich, dass eigentlich die Mehrheit der Schweizer Banken auch Bitcoin ein Bitcoin-Angebot haben wird. Und eben auch die Kantone wie Zug, Zürich, Lugano und einige andere, die jetzt auch kommen. Und inklusive, also die Kantone, aber auch die Kantonalbanken, die sehr wichtig sind, einen großen Einfluss haben hier in der Schweiz. Die sind alle mittlerweile wirklich gut ausgebildet in diesem Thema. Es ist aber jetzt nicht so, dass man an jeder Ecke bereits mit Bitcoin bezahlen kann. Es gibt trotzdem immer auch noch viele Skeptiker. Also ja, ich glaube, es ist nicht jetzt irgendwie wie El Salvador oder so, so wirklich ein Vorzeigeland. Aber es hat sicher Vorteile. Und wenn man Bitcoiner ist, findet man sich sicher in der Schweiz zurecht, vielleicht eher als bei anderen Ländern, die da noch etwas weniger weit sind. Ich meine, in der Schweiz hat es halt auch so Dinge wie das House of Satoshi, also es sind so Community Hubs mitten in Zürich, wo man quasi zu Ladenöffnungszeiten immer rein kann und Bücher und Merch und Hardware-Wallets und da kaufen kann, sich beraten lassen kann. Da gibt es Seminare, Workshops, da gibt es Bitcoin-ATMs, gibt es ganz viele, wo man mit Cash auch Bitcoin kaufen kann. Es gibt viele Meetups, die man besuchen kann, Konferenzen. Also es ist schon, ja, es ist schon aufgeschlossen, weil halt auch, weil das ist ja auch ein Community-Movement, oder? Und in der Schweiz kommt viel von unten eben. Es ist nicht so ein Top-Down-Land, wo irgendwie alles diktiert wird durch die Regierung, sondern es kommt halt, solche neuen Entwicklungen können sich eben auch schon auch besser entfalten wahrscheinlich hier, weil eben jeder kann kurz einen Verein gründen, kann ein Meetup gründen, kann ein Event organisieren und die Leute sind finanziell ja eigentlich relativ gut gebildet und aufgeschlossen eben auch für solche neuen Themen, bis hoch eben auch in die Politik und verschiedene Kantone und Gemeinden und so. Also ja, sicher nicht die schlechteste Wahl, wenn man als Bitcoiner auswandern will.
Ja, die Schweizer haben ja auch eine ganz große Sparmentalität. Ich glaube, das ist ja nirgendwo in ganz Europa oder sogar weltweit, dass sie so viel von dem Gehalt auch sparen. Was natürlich auch etwas verwunderlich ist, wenn man die Lebenserhaltungskosten dann auf der anderen Seite sieht, wieder in der Schweiz. Also wahrscheinlich schafft man es jetzt nicht, in der Schweiz zu leben oder zu wohnen ohne ein Schweizer Gehalt. Also als Grenzgänger mit Arbeit in Deutschland und Wohnungssitz in der Schweiz ist das wahrscheinlich nicht die beste Idee.
Dann wird das schwierig, ja. Dann wird das schwierig. Es ist, aber das ist so, das ist eigentlich spannend. Das habe ich auch mal recherchiert für das Relay Pitch Deck. Wie so die Sparquoten sind in Europa. Und Europa ist allgemein ziemlich hoch mit ungefähr 10% Sparanteil. Zum Beispiel auch Deutschland ist so zwischen 10% und 15% des monatlichen Gehalts, das man eigentlich eben aufs Sparkonto oder sonst irgendwie anspart oder auf die Seite legt. Und in der Schweiz ist das tatsächlich 20% oder sogar etwas mehr. Also jeder fünfte Franken, den der Schweizer verdient, legt er zur Seite.
Das ist unglaublich, unglaublich viel. Die Frage ist halt, wie er das zur Seite legt. Und ich glaube, du sprachst ja schon an die finanzielle Bildung, die ja doch in der Schweiz etwas höher ist. Also es wird jetzt nicht nur am Sparkonto gespart, sondern die Quote der Kryptowährungsbesitzer ist ein bisschen höher, hast du auch gerade vorhin erwähnt. Ja, und zumindest ist den Schweizern zu hoffen, dass sie jetzt nicht nur am Girokonto sparen.
Ja, doch, aber die Mehrheit eben. Oh, okay. Das ist auch noch, noch spannend. 2/3 der, weil die Schweizer sind halt doch auch sehr risikoavers, muss man auch sehen. Also es gibt sehr viel Kapital hier, aber das Kapital wird sehr low risk investiert, wenn überhaupt investiert. Also eigentlich wirklich 2/3 der Menschen haben das Geld irgendwie auf einem Sparkonto. mit niedrigen Zinsen. Ja, jetzt steigen die Zinsen etwas, aber nur eigentlich ein Drittel investiert das Geld aktiv und dann vor allem eher noch in Immobilien. Es sind auch die Leute, die wirklich dann mehr Geld haben, die das machen und die investieren in Immobilien, in Aktien und zwar Blue-Chip-Aktien, also die größten Titel des SMI in der Schweiz, so Nestle, Novartis, Roche, Zürich Versicherung und so. Und dann gibt es eben noch diese 10-15%, die ja, Bitcoin mal mit Bitcoin in Berührung gekommen sind, aber sicher die meisten davon auch nicht irgendwie einen signifikanten Anteil ihres Sparportfolios in Bitcoin halten. Das sind dann wirklich nur also so Freaks wie ich, die über 50% des Geldes irgendwie in Bitcoin haben. Das gibt es dann schon eher wenig. Ja. Aber es ist eigentlich immer erstaunlich, weil es so viel Geld da ist, auch wenn man bedenkt, eben so Family Offices oder High Net Worth Individuals, das sehen wir eben auch im Relay Private, oder? Mhm. Die haben so viel Geld, aber das ist einfach entweder auf dem Sparkonto, in Immobilien oder in Blue Chips Aktien. Da würde fast nichts von diesem Geld fließt irgendwie in Startups rein oder in alternative Investments oder eben in Bitcoin. Obwohl man irgendwie eben 100 Millionen hat, dann könnte man denken, dass man so ein 0,5% oder 1% mal in solche Anlagen investiert, aber das passiert dann eher selten, was eigentlich erstaunlich ist.
Ich glaube, da haben wir noch ganz viel Potenzial, mehr Bitcoin-Bildung reinzubringen, nicht nur in die Schweiz, sondern eben auch nach Deutschland und in Österreich, wofür es eigentlich da ist, dass man im Portfolio zumindest ein höherer Anteil als vielleicht derzeit möglich ist, auch in Bitcoin zu investieren, um halt auch zu diversifizieren. In den letzten Monaten hat es ja auch gezeigt, dass die Korrelation zum Aktienmarkt relativ gering ist und dass es einfach Sinn macht, dass man es auch mit reinholt. Ich glaube, da stehen wir noch ganz am Anfang.
Wenn du dir überlegst, oder irgendwie so Pensionskassen auch oder die Schweizer Nationalbank mit ihrem riesen Nationalfonds, das sind so riesengroße Portfolios. Und wenn man da auch nur 0,1% oder 0,5%, lass mal 0,5% sein, so investiert in Bitcoin, in einem Worst Case, was passieren kann, ist halt, dass dieses halbe Prozent auf null geht, was ja mittlerweile auch eben Bitcoin gibt seit 14-15 Jahren, also ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist gering und wird mit jedem Tag geringer, aber okay, sagen wir mal, es geht auf null, dann hast du 0,5% verloren. Ich meine, eben die Nestle-Aktie hat jetzt auch im letzten Monat ungefähr 5% verloren und das ist ein sehr, sehr großer Anteil von all diesen Pensionskassen und diesen Portfolios. Also 0,5% verlieren, das kann man auch mal verkraften. Und was aber die Upside ist ja super asymmetrisch, oder? Also ich meine, es könnte ja eben dann doch auch noch gut sein, dass Bitcoin 10x oder auch 100x noch hochgeht. Und es ist eben einfach eine Versicherungspolice eigentlich gegen das Fiat-Finanzsystem, das ja wirklich auch jetzt, glaube ich, mittlerweile jedem klar ist, dass das am Bröckeln ist. Und dass irgendwie mal US-Dollar als globale Leitwährung abgelöst wird und dass irgendwie so, wie wir das in den letzten 20, 30 Jahren kannten, dass das nicht so weitergehen wird. Und Bitcoin ist eben diese Alternative, diese Versicherungspolice dagegen und 0,5% des Portfolios würde eigentlich reichen, als Wette, dass eben, oder als Absicherung, dass wenn dieses ganze andere Gebilde, das auf Fiat, alle Aktien und so weiter, das baut ja alles auf Fiat auf, wenn das zusammenbricht, dann hätte man da eben noch etwas, das ausbalancieren würde. Also eigentlich ist es wirklich rational eine sehr tief hängende Frucht, dass man das macht, aber trotzdem ist es noch nicht angekommen. Braucht einfach Zeit.
Ja, das braucht noch Zeit. Wir sind ja auch da wirklich noch ganz am Anfang. Aber wie man sieht, also du bist immer so super optimistisch. Also ich kann es jetzt ein bisschen verraten. Wir machen schon die Aufnahme so Ende August und da gab es mal wieder so einen Bitcoin-Dip. Also das ist wirklich wieder runtergegangen, weil Evergrande einen Insolvenzantrag in den USA eingereicht hat. Also dieser Immobilienkonzern aus China. Und es scheint, als wenn das wirklich die ganze Weltwirtschaft runterziehen. Die Aktienkurse sind gefallen und eben auch Bitcoin ist innerhalb von kürzester Zeit stark gefallen. Und was bekomme ich als Nachricht auf meinem Handy? Eine Message von Relay App. Hey, die Sets sind so günstig wie noch nie. Und du hast mir vorhin auch gerade auch so etwas verraten, nämlich dass die Kunden von Readly, also dass es heute wirklich ein super starker, umsatzstarker Tag war, dass ganz viele jetzt gesagt haben, hey, die Sätze sind wirklich so günstig, ich spare, ich mache nochmal einen Auftrag, weil wie lang das noch so sein wird, wissen wir alle nicht und viele gehen halt davon aus, dass es bald wieder steigt. Woher bekommst du diesen Optimismus? Was macht dich da so überzeugt von?
Ja, ich glaube einfach wirklich, wenn man sich lange genug mit Bitcoin beschäftigt hat oder allgemein, wenn man sich halt mit einer Anlageklasse beschäftigt hat und glaubt, dass das geht halt in den nächsten 5 bis 10 Jahren, also langfristig, auf ein gewisses Preisniveau oder Wertniveau, dann spielt es ja kurzfristig eigentlich keine Rolle, ob das jetzt hoch oder runter geht. Wenn eben da jetzt gestern Abend irgendwie mal 12% oder jetzt wieder so 7% runter innerhalb von 24 Stunden, wenn da das passiert, dann kann man ja in zwei Arten reagieren. Entweder sagt man ja, nein, jetzt ist es runter, jetzt habe ich ja das Geld verloren oder ich bin jetzt weniger reich, in Anführungszeichen, habe jetzt weniger Vermögen, und manche rasten dann komplett aus und verkaufen dann mit Verlust, oder weil sie Angst haben. Oder man kann eben so reagieren, dass man sagt, hey, jetzt habe ich, weil man ja sowieso einen Sparplan hat auf diese 5 bis 10 Jahre und glaubt, dass der Bitcoin eigentlich dann vielen höheren Preis hat, ja, dann ist das eine super Opportunity, oder? Das ist eine super Möglichkeit, jetzt eben günstige Sets nachzustapeln. Und so mache ich das und so machen das die meisten eben auch. Was wir heute an den Zahlen sehen, ist unglaublich bei Relay, wie schon am Morgen bis um 10 Uhr, inklusive dieser Push-Notification, die wir ungefähr um 9 Uhr, glaube ich, geschickt haben, hatten wir irgendwie, also 3-mal so viele wie an einem normalen Tag, also so Kundenaufträge. Es ist wirklich wild gegangen, aktive Nutzer, Volumen und so weiter und so fort, Leute, die ihren Sparplan gelöscht haben und einen neuen, größeren Sparplan reingehauen haben und so weiter. Also es ist wirklich spannend, dann auch den Logs zuzusehen. Das macht nur so brrrr. Also die Aktivität war huge und das macht mich eben auch sehr optimistisch, dass es mittlerweile eine so große Community gibt von Leuten, die an Bitcoin glauben. Und zwar so fest glauben, dass die eben so günstig wie möglich, so viele Sets wie möglich sich ergattern wollen, eben diesen Spargedanken haben, weil wirklich, hey, wenn Gold heute den halben Preis hat als gestern, dann würdest du ja auch irgendwie Gold kaufen. Oder? Und bei Bitcoin eben Bitcoin ist wirklich langsam diese Spartechnologie, dieses digitale Gold in den Köpfen der Menschen. Und schlussendlich, Geld ist eben nur ein Glaubenssystem. Es geht darum, an welches Geld glaubst du? Glaubst du an den US-Dollar, an den Euro? Glaubst du an Gold oder glaubst du eben an Bitcoin? Ich glaube, wir haben eben viele gute Gründe, an Bitcoin zu glauben, als bestes Geld, das wir als Menschheit je erfunden haben, als eben irgendwie zentralisiert kontrollierte Fiat-Währungen wie der US-Dollar, bei denen man ja eigentlich, wenn man die Geschichte zurückblickt, weiß, dass die im Schnitt eine Lebensdauer von irgendwie 150 bis 200 Jahren haben und dann hyperinflationieren. Wie immer wird das auch bei diesen Fiat-Währungen der Fall sein. Und da sehen wir jetzt die ersten Anzeichen davon. Und eben, es gibt ganz viele gute, rationale Gründe, wenn man ja eben Bitcoin auch mit Gold vergleicht zum Beispiel, dass eben in vielerlei Hinsicht Bitcoin genauso gut wie Gold ist, wenn nicht sogar eben noch besser, dass es knapp ist, knapper als Gold eben, dass es also dass man es ganz in ganz viele kleine Teile einteilen kann und dann auch wieder größer machen kann mit Einfachheit, dass man es eben unabhängig von Banken und Vermögensverwaltern oder Regierungen halten kann, dass man es global politisch unabhängig und geografisch unabhängig innerhalb von Sekunden hin und her schicken kann, also transportieren kann. Das kann man mit Gold zum Beispiel nicht. Kannst du nicht jetzt Gold nach Senegal schicken zum Beispiel, das kann man mit Bitcoin. Und all das, all diese Faktoren, die eigentlich Geld ausmachen, da ist Bitcoin halt extrem stark als Konzept, und deshalb glaube ich, ist es eben nicht verwunderlich, dass immer mehr Leute in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr an Bitcoin glauben und deshalb eben auch der Wert von Bitcoin aufging, und das wird sich in den nächsten 10 Jahren nur noch beschleunigen mit dem Netzwerkeffekt und so weiter und so fort. Das sind so ein paar Gedanken, die ich habe, weswegen es mich eigentlich überhaupt nicht stört. Im Gegenteil, wenn eben der Preis mal 5 oder 10% runtergeht, dann bin ich der Erste, der den Kaufauftrag einrichtet.
Cool. Ja, Julian, das ist ja ein wunderschönes Schlusswort nochmal, dass wir da gemeinsam noch unser Interview haben. Also ich finde es wieder total inspirierend mit dir. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt, angefangen von der Mika-Regulierung, was da vielleicht auch auf uns zukommt, aber auch die Chancen dafür, warum es vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass BlackRock da mit dabei ist und warum die Schweiz einer Überlegung wert ist. Zum Auswandern. Vielen, vielen Dank, Julian. Hat echt super viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne zu meinem Podcast lade ich dich ein und ja, bis bald.
Vielen Dank, Eva. Es hat auch mir mega Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. In dem Fall.
Sehr, sehr gut. Gerne. Danke, Julian.
Schönen Sommer noch. Bis bald. Ciao.
Ciao. Wenn dir die Folge auch so gut gefallen hat, dann erzähle deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Schwester oder Freundin von 1 Million Satoshi. Das hilft, den Podcast noch besser auffindbar zu machen und mehr Frauen von Bitcoin zu begeistern. Über eine gute Bewertung mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple Podcast freue ich mich auch. Wenn du Feedback hast oder Fragen hast, schreib mir doch einen Kommentar, entweder über Apple Podcast, YouTube oder direkt im Artikel auf 1millionsatoshi.de. Darauf gehe ich beim nächsten Mal gerne ein. Wenn du den Podcast über eine Value-for-Value Podcasting 02 App hörst, wie Breeze oder Fountain, schicke mir doch ein paar Satoshi rüber oder booste mir Satz. Direkt über Lightning ist es auch möglich auf die Adresse eva@getalbi.com. Vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt.